Wir begrüßen jetzt Jürgen Wertheimer, den Autor des Buches Europa, eine Geschichte seiner Kulturen. Hallo, Herr Wertheimer.
Ja, hallo.
Ein Wälzer von über 500 Seiten deckt eine Zeit von fast 3000 Jahren ab. Das ist ja schon mal ein ganz schönes Projekt. Wie sind Sie da drauf gekommen?
Naja, das hört sich jetzt ein bisschen abschreckend an. Wälzer, 500 Seiten, 2500 Jahre. Ganz so schlimm ist es nicht. Also es ist einfach der Versuch, im Schnelldurchlauf, unter vielen, vielen Auslassungen, im Schnelldurchlauf mal zu schauen, was in diesen 2500 Jahren passiert ist, wie Europa sich, ich stelle mir das immer als einen Menschen vor, sich entwickelt hat, als Baby in Kreta, Kind, halbwüchsiger, erwachsener und schon ein bisschen ruinierter älterer Mensch, also eine gefährdete Person in heutigen Termini. Und das wollte ich sozusagen entlang gehen, also einfach Europa so zu verfolgen, durch die Zeiten, immer in der Annahme, dass Europa ja gar nicht wusste, was aus ihm noch werden würde, sondern im gewissen auf Sicht flog und sich so langsam entwickelte, dann wieder zurückentwickelte. Es war alles andere als eine lineare Entwicklung.
Wussten Sie schon genau von Anfang an, wie das Buch aussehen soll und sehen wird?
Ja, man hat ein paar Grundideen, die einen dann natürlich auch binden und den Blick verengen. Also mir war es klar, dass, also wenn man die 2000 Jahre Revue passieren lässt, dann bleibt ein Gedanke als fester Kern erhalten. Das ist so ein Prinzip der Aufklärung, der Säkularisation, der durchzieht Europa als fester Strom und leitet es bis in die Gegenwart. Das war ein Punkt, die Auseinandersetzung mit dem Feld der Religionen, damit eng behaftet. Und schließlich überhaupt das kuriose, topografische Gebilde Europa. Es gibt ja keinen zweiten Kontinent, der so diffus in seinem Umriss ist. Ich habe es ja mehrfach dann zu thematisieren versucht. Mal geht es gerade mal bis zum Ural, dann schneidet ein eiserner Vorhang an einer anderen Stelle dazwischen, dann reicht es bis Sibirien. Es ist im Norden, dann reicht es an die nordafrikanischen Küsten, im Mare Nostrum, Zeitalter der Römer, war das ja alles ein großes, riesiges europäisches Reich, inklusive des Mittelmeers. Jetzt ist dort eine scharfe Ausgänge. Also es gibt kaum ein Territorium, was so wandelbar im Umriss ist wie Europa. Das waren so ein paar Eckpunkte und entlang derer habe ich mich dann bewegt.
Ja, wie haben Sie angefangen? Haben Sie Kapitel für Kapitel dann geschrieben und viel recherchiert?
Ja, klar. Also ich bin schon chronologisch vorgegangen. Natürlich bin ich auf manchen Sektoren ein bisschen beheimateter als auf anderen. Das 18. Jahrhundert war für mich erstmal kleineres Problem als, was weiß ich, jetzt die frühe Neuzeit, um ganz ehrlich zu sein. Da musste ich mich stärker einarbeiten, was für mich dann wirklich interessanter war und zu Erkenntnissen geführt hat. Es wirkt ja ein bisschen vermessen, wenn sich heute einer hinstellt und sagt, er möchte eine Geschichte der europäischen Kulturen schreiben. Das hört sich größenwahnsinnig vermessen und ein bisschen hybrid an. Ja, aber ich darf nicht zur Entschuldigung, sondern zur Erklärung sagen, es war eigentlich ein Auftrag von Seiten des Penguin Verlags und diesen Auftrag habe ich dann gerne übernommen und wollte ihn erfüllen, weil mich Europa natürlich seit 10, 15, 20 Jahren immer wieder in verschiedenen Formaten aufs Intensivste beschäftigt hat als Komparatist. Hat mir vorgenommen, linear zu bleiben, aber ich hatte natürlich immer solche Eckpunkte, auf die ich hin wollte, auf die ich mich bezogen habe. Und in diesem Wechselspiel hat sich's dann ereignet, wobei es mir schon letztlich auf solch eine innere Dramaturgie angekommen wäre. Europa, wie ich vorher sagte, Europa entwickelt sich ja, speichert Erfahrungen, geht von diesen Erfahrungen einen Schritt weiter, weiß noch gar nicht genau, wo es hingeht, macht neue Erfahrungen, wird zu einem neuen Gebilde und so weiter. Und dieser innere Entwicklungsprozess, der gar nicht immer den Namen Europa tragen muss, der hat mich eigentlich interessiert, diese Binnenspannung in der Entwicklung.
Und es gibt da sehr viel dann Erinnerungen, Erfahrungen, von denen Sie auch jetzt gesprochen haben, aber die verklären sich ja manchmal und viele Leute wissen ja eigentlich auch gar nicht mehr, wie hat das Ganze als Europa denn angefangen. Da stehen auch viele Mythen am Anfang, Gründungsmythen. Ja. So heißt auch die Überschrift für das erste große Kapitel.
Ja, wir haben also die Mythen sind ja ein Mittel, um sich selbst in einer Umbruchssituation zu definieren. Retrospektiv, manchmal zeitgleich, manchmal retrospektiv. Die Mythen sind und die Geschichten, die Narrative, wie man heute auch manchmal sagt, sind ein Hebel, um unser Verhalten zu erklären und ihm einen Sinn zuzuordnen. Das kann von der Verklärung bis zur Selbstidentifikation reichen. Das kann auch oft verhängnisvoll sein, weil der Mythos sozusagen Opfer fordert und den Menschen in unwegsames Gelände treibt. Das ist sehr komplex und kompliziert. Nur die Mythen und die Geschichten und die Literatur sind tatsächlich das Material, aus dem unsere kollektiven Identitäten hergestellt werden. Das fängt mit dem allerersten Mythos des Raubs der Europa schon an, die ja interessanterweise, wie ich fand, und je mehr ich mich dann damit beschäftige, umso mehr, in der Tat ein levantinisches, phönizisches Produkt ist. Von der Küste ist sie entführt worden, die erste Europäerin. Also alles andere als eine Mitteleuropäerin. Und sie wurde nach Kreta entführt und in Kreta, damals auch noch Terra Incognita, wie die ganze Ägäis, wurde es ein Erstentwurf gemacht, der dann in ein Europa münden sollte. Die hieß jetzt zufällig Europäer, die weitsichtige, aber das hat noch nichts mit Europa in unserem Sinn zu tun. Aber so hat es begonnen mit einer Abgrenzung und mit einer Neugestaltung des Ägäisraums.
Davon ging dann alles aus und dann das ist aber nicht der einzige Mythos, der sich auf Europa bezieht.
Ja? Nee, und das ist, finde ich, schon wichtig. Europa ist, also es gibt ja immer diesen ausgesprochen törichten Satz von der europäischen Leitkultur, also Begrifflichkeit sehr fragwürdiger Art, denn Europa zeichnet sich gerade dadurch aus und da ist der historische Blick dann schon ganz nützlich, dass es sich eben um nicht eine leitkulturgebende Institution handelt, sondern um ein extrem hybrides Gemisch aus zum Teil total divergenten Möglichkeiten. Man muss rechnen, man darf das nicht einfach über einen Kamm scheren und sagen, ja, das ist irgendwie Griechenland und die Klassik und dieser Kanon, das ist einer davon. Ein anderer kommt aus dem Mittleren und Nahen Osten. Schließlich ist das Neue und Alte Testament, sind es keine Erfindungen aus irgendeiner mitteleuropäischen Schreiberwerkstatt, sondern kommen eben von der Levante. Und dieser Einfluss ist genauso stark. Und allein dieses Nebeneinander von Apollon und Christus in ein und demselben gedanklichen Konglomerat, das finde ich enorm spannend. Es kommt dazu, wenn man ein bisschen weiter denkt, die Einflüsse Afrikas, die sich in Ägypten materialisiert haben und dort eine Kontaktstelle zu Griechenland geschaffen haben. Die meisten griechischen Götter waren Ableger aus der ägyptischen Mythologie. Die jetzt gar nicht zu reden von den nordischen Mythologien, die sehr viel später ins Spiel kamen. Und all diese Mythologeme zusammen bilden dieses komplexe Substrat, was man unter dem Sammelbegriff Europa dann zusammenfasst, aber das aus sehr, sehr vielen Einzelelementen besteht. Und das finde ich den enormen Reiz. Nur solche, darüber können wir dann auch nur sprechen, solche Heterogenität eignet sich schlecht, um sie unter ein normatives Raster, siehe EU, zu zwingen und zu standardisieren.
Wie sind diese ganzen Ideen denn dann verteilt worden? Wie sind die Mythen dann vom Mittelmeer auch in den Rest von Europa gekommen? Und andersrum?
Ja, sie sind tatsächlich migriert, so wie das Alte und Neue Testament migriert ist, so wie der Koran migriert ist und andere Flächen erobert hat. All dies sind ja Bewegungen und keine statischen Dinge. Europa ist etwas Bewegtes und Bewegendes. Also die haben sich dann, um bei den griechischen Mythen zu bleiben, erstmal über den Raum der Ägäis, dann im Gefolge der griechischen Stadtgründungen und Staatengründungen über den ganzen Mittelmeerraum erstreckt bis hin nach Nordafrika, aber auch natürlich nach Mitteleuropa dann im Weiteren. Sie bilden einen festen Kern. Das Konstrukt Schlacht um Troja ist noch für europäische Herrschergeschlechter des 17. Jahrhunderts verbindliche Markierung, mentale oder emotionale Markierung gewesen, wo man Legitimationsansprüche damit abgesteckt hat. Das gehört auch noch dazu, glaube ich, zum Thema solcher legitimierenden Mythen. Meistens legitimiert man dadurch sein politisches Handeln. Also Rom, die Gründung Roms ist zutiefst mit der Legende behaftet, im Nachgang zu Troja Erbe Trojas zu sein, eine Art Wiederbegründung Trojas. Und daher leitet sich dann die Würde, die Dignität einer neuen, bis dahin brandneuen Kultur ohne jede Geschichte ab. Das heißt, man konstruiert seine eigene Geschichte mit Elementen und Versatzstücken aus der historischen Erfahrung. Und das bildet dann allmählich so etwas wie ein europäisches Bewusstsein, wenn man das so nennen will, aus. Es sind unsere Götter, unsere Helden und unsere Antihelden, mit denen wir unsere Innenwelt austapezieren.
Und Krieg spielte dabei auch eine sehr große Rolle, oder? Das war ja kein friedlicher Handel oder ein Ideenaustausch.
Ja, also es ist sehr falsch und führt auf eine verhängnisvolle Spur der Vereinfachung, Europa jetzt oft schwärmerisch als Kontinent des Friedens zu bezeichnen. Bei aller Liebe zum Frieden, aber Europa hat damit vielleicht 60 Jahre zu tun, nicht länger. Ansonsten war es die Mutter aller Schlachten, die Schlacht um Troja, der Kampf um Troja. Rom hat mit absoluter professioneller Härte, militärischer Härte, sein Imperium geformt, zusammengehalten und zum Teil brutal in Szene gesetzt, verteidigt, aber auch angegriffen. Und wenn Sie dann weiterdenken ins Mittelalter, in unsere unglaublichen Entschluss der sogenannten Kreuzzüge, aber auch in die Religionskriege danach und schließlich bis hin zu den zwei Weltkriegen, die ja allesamt auch europäischer Natur sind und aus europäischen Ideologien geformt wurden, dann ist es wahrlich ein Kunststück, einfach naiv von einem Kontinent des Friedens sprechen zu wollen. Wir sind vielleicht jetzt, das wäre die große Hoffnung, auf der Basis dieser vielen bitteren Erfahrungen ein kleines Stück klüger geworden oder ängstlicher, zerbrechlicher und vermeiden es, die gröbsten Fehler nochmal in der gleichen Form zu wiederholen. Aber ansonsten wäre es eine Verfälschung der Geschichte, wollte man den unglaublich aggressiven Grundduktus des Militanten leugnen und Europa als friedlichen Kontinent in einer unruhigen Gesamtwelt darstellen.
Und Kriege gingen oft auch in Kombination mit Religion, ja, mit religiöser Fanatismus, nicht nur Kreuzzüge. War das auch am Anfang so?
Ja, am Anfang waren es aus meiner Sicht, ich möchte nicht so definitorisch antworten und Position beziehen, die Altphilologen noch viel genauer und besser kennen, selbstverständlich, aber das war noch nicht so stark religiös, aber ideologisch begründet. Es ging am Anfang um eine Frontlinie, die irgendwo im Mittleren Osten verlief und nach wie vor übrigens verläuft. ist schon interessant, wie langwierig und alternativlos solche Kampflinien sind. Es war eine Abwehr der Perser, des gigantischen Perserreiches, dieser elaborierten Großreiche des Ostens, und diese Nobody-Kultur Europas hat sich im Windschatten dieser anderen Großreiche überhaupt erst etablieren müssen und definieren müssen und dann natürlich ideologische Demarkationslinien ziehen wollen. Es ist nicht ganz uninteressant, wenn ich das nicht ganz falsch lese, dass in der Ilias im Grunde ja Gleichwertige gegeneinander kämpfen. Da gibt's noch gar keine so großen Ideologeme. Die werden erst allmählich erfunden. Der Gestalt, dass man sagt, was aus dem Osten kommt, ist böse, gefährlich, verräterisch und. Die ganzen Klischees, die dann entwickelt werden, die sind in der Ilias noch gar nicht so stark. Da kämpfen Familien gegeneinander, alles sind Helden, der eine kämpft besser, der andere schlechter. Kleine Nuancen der unterschiedlichen Organisationsformen werden angedeutet, aber die Erfindung der Ideologien, die kommt erst später. Die kommt, als die griechischen Staatsstaaten sich entwickelt haben und als man sich zu etablieren begann und den Feind markieren musste und wollte, dann haben sich die Klischees gebildet, bis hin zu Rom, dass das noch stärker betrieb. Aber im Grunde war es am Anfang erst so ein allmählicher Aufbau von Ideologien, was ich nicht ganz uninteressant finde. Man kann also ganz gut auch ohne Ideologie leben und herrschen.
Was waren das dann für Zuschreibungen, die die Gegner bekommen haben? Oder wie hat man sich selber überhöht auch, was ja dann damit einhergeht?
Naja, es hat sich dann schon so ein Wertekanon allmählich herausgebildet, der aber noch nichts mit den christlich-abendländischen Werten zu tun hat und deshalb noch gar keine so feste Verankerung gehabt hat. Nein, es waren Intrige, List, Hinterhalt und Tücke. Aber die gehören aber auf beiden Seiten dazu. Es ist schon interessant, dass das gar nicht, dass die Geschichte unserer Ideologien nicht in der Vorzeit oder Urzeit beginnt, sondern ein Produkt der Moderne ist und ab dem Mittelalter so richtig hoch aufgeladen wird mit religiösen Inhalten, die vorher in dieser Form nicht da waren. Auch Rom ging es nicht so sehr um seine Werte. Rom hat kassiert und geherrscht, also kassiert auch im materiellen Sinne, hat Steuern genommen, hat ein System der Herrschaft möglichst uniform über die Länder gezogen, aber hat sich eigentlich für religiöse und ethische Fragen nur peripher interessiert. Ich würde mal die These wagen, dass erst mit dem Beginn der Neuzeit des Mittelalters eine richtige, griffige Ideologisierung von Feindbildern in die Welt kam. Es ist auch interessant, dass Aeschylus, eines der ältesten Stücke, was geschrieben wurde, die Perser, den Krieg gegen die Perser aus der Sicht der Perser schildert, und zwar durchaus nicht nur diffamierend. Also diese enorme Fähigkeit, sich in den anderen hineinzudenken und den anderen nicht einfach ideologisch zu vereinnahmen, die möchte ich schon dem griechischen System zugutehalten, wobei man immer modellhaft durchgespielt hat, was wäre, wenn das absolut Böse, das Demagogische, das Gefährliche eindrängen in unseren Raum. Das können Bacchantinnen sein, das können undefinierbare Naturwesen sein. Die können auch einen Touch östlicher Kultur mitbringen und ein bisschen gefährlich und bedrohlich und chaotisch wirken, ja? Aber das ist noch keine solch starke ideologische Kampflinie, wie sie dann ab dem 11. Jahrhundert durch die Kreuzzüge gezogen wurde. Da gab es dann wirklich die christlichen Helden, den christlichen Helden, das Gute und das Böse. Das war die Zeit, in der diese Achsen des Guten und die Achsen des Bösen erfunden wurden. Und die sind ja dann von erstaunlicher Langlebigkeit geblieben.
Wie viel ist Mythos, wie viel ist echte Geschichte, wenn sich das so ein bisschen vermischt für mich da auch bei Religion?
Ja, gute Frage, aber es ist schwer zu beantworten. Also der größte, in den Augen von Historikern wird das größte Defizit meines Buches sein, dass ich denen, die sonst im Vordergrund stehen, den historischen Persönlichkeiten eigentlich keine so große Rolle gewidmet habe, dazu schreiben können. Die waren wichtig, ihre Taten sind manchmal relevant, meistens irrelevant, verhängnisvoll fast immer. Was bleibt drunter ist der Strom der reflektierenden, die Kultur des Leben und Überleben verteidigenden Werk der Autoren, der Schriftsteller, der Theaterleute, der Philosophen. Und die hat sich immer durchsetzen müssen gegen, also fast immer durchsetzen müssen, gegen die Herrschenden, außer sie wurde von ihnen manchmal benutzbar gemacht und hat sich verkauft. Das gibt es natürlich auch, will ich ja nicht in Abrede stellen. Aber ansonsten war es schon meistens ein Abwehrkampf und ein Ausloten dessen, was gerade noch geht und sagbar ist und tolerabel ist. Und das ist mehr, als man denkt, wenn man an Antigone oder Medea zum Beispiel denkt, um nur zwei Theaterstücke der Antike zu nennen. Aber zu Ihrer Frage zurück, also es ist wirklich nicht leicht, darauf zu antworten, wie viel Realität ist im Mythos und wie relevant ist die Realität für den Mythos. Der Werner Fassbinder hat, glaube ich, mal gesagt, das bisschen Wirklichkeit, das ich brauche, das gibt's natürlich, die empirische Wirklichkeit, die Erfahrung eines lokalen Krieges möglicherweise, aber was dann daraus gemacht wird, noch einmal das Beispiel Troja, es war vielleicht, wenn es überhaupt jemals eine Schlacht um Troja gegeben hat, man weiß ja bis jetzt nicht, ob es Troja gab und wo Troja liegt, wenn es Troja gegeben haben sollte, aber was man daraus gemacht hat, aus dieser kleinen dynastischen Schlacht, oder um ein zweites Beispiel zu geben, ein kleines Gefecht an der in Bosnien, die Schlacht am Amselfeld, möglicherweise mit gemischten Gruppen auf beiden Seiten, wurde stilisiert zu einem Narrativ, dass die Verteidigung des christlichen Abendlandes durch die Serben dieser Verteidigung ein Monument errichtet hat, das bis jetzt politische Relevanz hatte. Man hat einen Großteil der Kriege, die 1991-92 losgebrochen sind, immer noch auf diese Schlacht am Amselfeld bezogen und daraus legitimiert. Umgekehrt gesagt, also ich glaube, man braucht nicht sehr viel Realität, um einen Mythos darauf zu satteln, und dieser Mythos dann allerdings schafft gewaltige Realitäten. Große Kriege, das Bewusstsein eines Feindes, den man unbedingt bekämpfen müsse, und das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit der eigenen Gruppe. Also der Mythos stiftet Realität. Ich glaube, dass er gar nicht so sehr viel Realität beinhalten muss. Er stellt sie her.
Also ist ganz viel Reflexion, Interpretation und auch Instrumentalisierung dann dabei bei dem Umgang mit der eigenen Geschichte.
Kann man schon so sagen. Man baut sich Bilder von sich selbst und vom anderen, basierend auf Elementen, die natürlich da sein müssen, aber die wie in so einem Baukasten verwendet werden können. Und wenn man diese Erkenntnis hat, klingt das einerseits sehr desillusionierend, für mich eher ermutigend, ehrlich gesagt. Man sieht, dass vieles, was wir als alternativlos oder gegeben oder schicksalshaft betrachten, letztlich eine Konstruktion ist, ein Konstrukt ist. Und wenn es gelingt, mit solchen Mitteln Bewusstseine zu verblenden und ins Unglück zu führen, dann müsste es eigentlich auch gelingen, das Gegenteil zu tun. Und mit der Durchschaubarmachung dieser Narrative, dieser False News, die es schon immer gab, dieser Fake News, mit der Durchleuchtung und dem Sichtbarmachen der Konstruktion auch ein Stück Freiheit, Unabhängigkeit und Loslösung von den Zwängen zu kreieren.
Dann betreiben Sie auch ein bisschen Dekonstruktion?
Naja, kann das so nennen. Also wenn man in etwa ein System hineinschaut, dann kann man sich das erklären. Kann sich zum Beispiel auch erklären, das wird sicherlich nicht alle freuen, aber ich sicherlich Schläge kriegen, dass der Koran ein Konstrukt ist, natürlich ein sehr genial gemachtes Konstrukt, das in einer ganz gewissen Phase der Entwicklung ein Vakuum, ein Wertevakuum durch eine hinreißend brillant erzählte Geschichte gefüllt hat. Das gleiche gilt für die Juden, die von einem, das jüdische Volk, das von einem furchtbaren Desaster geplagt, einen seinen Mythos entwickelt hat und auf der Basis dieses Gottespakts zu einer Kraft gefunden hat, die so als kleiner Hirtenstamm von umherziehenden Nomaden niemals voraussagbar gewesen wäre. Es ist die Kraft der Narration, die erst aus Versprengten und Isolierten ein Kollektiv werden lässt und dieses Kollektiv handlungsfähig werden lässt. Es muss nicht immer positiv sein. Wie gesagt, ich wiederhole das gerne. Es erwachsen daraus oft fatale und brutale Konsequenzen. Aber der Mechanismus ist einer, der so funktioniert, und das würde ich interessiere mich nicht so sehr für die Dekonstruktion, sondern für die Konstruktion und die Konstruierbarkeit von Weltbildern, die dann, deshalb ärgert mich übrigens, wenn ich das dazu fügen darf, dass es noch immer schwer ist, Politik und Literatur oder Poesie miteinander in Berührung zu bringen, denn sie bedingen einander, wollen aber nur selten etwas miteinander zu tun haben. Die Welt der Literatur und die Welt der Politik sind bis jetzt weitgehend getrennt voneinander, obwohl sie so viel miteinander zu tun haben sollten.
Und das ist ein bisschen auch Ihr Ansatz gewesen, dass Sie dem mehr Raum dann geben in dem Buch?
Naja, wie meinen Sie mehr Raum?
Dem Feld der Literatur.
Ja, dem Feld der Literatur, der bildenden Kunst, soweit mir möglich auch, der Musik nur bedingt. Nicht aus völliger Ignoranz, aber aus der Schwierigkeit heraus, dass man sie mit ideologischen Koordinaten nicht oder schwerer in Verbindung bringen kann. Ganz wichtig dem Theater und auch der Philosophie und Religionsgeschichte. Also ich sehe schon die Mängel, ich sehe meine Grenzen, aber ich wollte halt die Sektoren, auf denen ich mich relativ am besten auskenne, die wollte ich nicht außen vor lassen. Und ich halte sie auch für relevant, weil sie Geschichten erzählen und aus den Geschichten oft Geschichte gemacht wird.
Wie viel haben Sie gelesen für das Buch? Da muss man sich ja dann auch alles nochmal eigentlich
Ja, man schaut sich alles nochmal an, man schaut sich selektiv an natürlich, man schaut sich manchmal wieder genauer an, das ist ein dauerndes Wechselspiel. Ich habe mich mit manchen Texten nochmal sehr lang beschäftigt, habe mir auch Rückversicherung von Kennern manchmal holen müssen und gerne geholt, wie zum Beispiel beim Alten Testament oder im Koran. Und das ist ein Prozess zwischen, bei mir ist es meistens so, dass ich erst beim Schreiben drauf komme, was ich jetzt noch lesen könnte oder sollte und das dann auch tue. Aber man geht sicherlich nicht von einem festen Kanon aus. Es ist ein absolut subjektives Vorgehen, das will ich auch nicht in Abrede stellen. Aber was hat man sonst? Welche Möglichkeiten hat man sonst? Man hat ja nur seinen eigenen Blick, seine eigenen Erfahrungen, seinen eigenen Kanon. Ein anderer hat einen anderen Kanon. Das kann sich ja ergänzen. Es ist halt jetzt meiner und mein Blick auf Europa. Und ich hoffe, er ist kein ganz falscher.
Ja, und es ist aber ja ein Riesenzeitraum, und da selber die Orientierung zu behalten, auch was Topografie, Geografie angeht, was Sie ja schon gesagt haben, und auch was das Zeitliche angeht, dem das alles einigermaßen gleichmäßig auch und gleichberechtigt zu gewichten. Wie ist es Ihnen dabei gegangen?
Naja, man muss, das ist dann, also wenn man mal sich für eine Linie entschlossen hat, natürlich wäre es auch plausibel gewesen und vielleicht sogar von manchen erwünschter. Man hätte gewisse Themenfelder ausgemacht oder hätte ganz anders strukturiert, nicht chronologisch. Mich hat dieses Chronologische fasziniert, aus den vorher schon skizzierten Gründen, weil man die Überraschungen nochmal nachvollziehen kann, die Europa sich selbst beschert hat. Zum Beispiel der Wechsel, also was ich genial finde, einfach von Europa, in Anführungszeichen, das mal eine Zeit lang in Rom beheimatet war, dass es diesen strategischen Wechsel vollzogen hat zu Istanbul, Byzanz und sich und Rom fast aufgegeben hat, aber die Herrschaftsform in einem gegebenen Zeitraum verlagert hat in den Osten und dort ein Riesenimperium aufbaute. Also solche Überraschungen, jedenfalls für mich, die haben mich dann festhalten lassen, doch dieses chronologische Prinzip zu bevorzugen. Und wenn man das mal, wenn man sich entschlossen hat, dem zu folgen, müssen ganz einfach, um es handwerklich naiv zu sagen, die Kapitel ungefähr die gleiche Länge haben und von gleicher Gewichtigkeit sein. Und daraus ergibt sich dann das weitere, der weitere Bauplan. Was ich mir lange Zeit überlegt habe, ist, ob ich nicht persönlicher werden sollte, also nicht mehr in der Ich-Form einfach erzählen sollte, was meine Impressionen sind. Wie immer, wie das die angelsächsischen Autoren so gut können und machen, es wäre doch ein bisschen fremd geblieben für mich. Und deshalb bin ich bis auf ganz wenige Momente sozusagen in der Deckung geblieben, aber nicht aus Feigheit, sondern aus einer gewissen Diskretion heraus, um nicht zu sehr als Ich aufzutreten.
Sie waren ein bisschen die Distanz zu Ihrem Untersuchungsobjekt?
Ja, versuche es jedenfalls, obwohl ich mich mit manchen Phasen einfach stärker identifizieren kann als mit anderen, im Positiven wie im Negativen. Ich finde den durchhaltenden, durchgehenden Strom, das war nicht nur das 18. Jahrhundert, den langen Strom der Aufklärung, das heißt des Analysierens der Mythen, an die man glaubt, für eine unglaublich signifikante und alles andere als selbstverständliche kulturelle Errungenschaft Europas. Man findet es nicht in der Form in anderen Kulturen, dass so radikal und konsequent dem eigenen Konstrukt der Sockel unter den Füßen weggezogen werden kann. Also Paul Wehn hat mal das geschrieben, sehr mit Fragezeichen glaubten die Griechen ihren eigenen Mythen. Und es ist sehr berechtigt, wenn man sieht, wie viel philosophische Reflexion und Analyse es über die eigenen Mythologeme bereits zur Zeit ihres Entstehens gab. Diese Signatur, sich selbst beim Errichten von Mythologien über die Schulter zuzusehen und ihre Willkürlichkeit oder Bedingtheit auch zu markieren, das finde ich unglaublich. Und diese Denkfigur setzt sich im Grunde auch durch die Scholastik des Mittelalters bis hin zur frühen Neuzeit und dann vor allem im 17. Jahrhundert begleitet von den Naturwissenschaften, die einen jahrhundertelangen Kampf gegen die Dogmatik der Religionen zu führen hatten und ihn führten, bis ins 18. Jahrhundert, dass das dann plötzlich auf virtuose Art popularisierte und kommunizierte und zu einem Flächenphänomen machte, nicht mehr nur ein paar Gelehrtenstuben, sondern das ganze Volk so weit infizierten, dass dann, Vorsicht mit dem Begriff Infektion, dass dann die Französische Revolution ausbrechen konnte. Aber das hatte einen verdammt langen Vorlauf und dieser Aufstand von ein paar hundert Leuten wäre blutig niederkartätscht worden, wenn man nicht bereits zu diesem Zeitpunkt ein so starkes gedankliches Gerüst gehabt hätte und kommunizieren hätte können, wie das die französischen Revolutionäre dann auf Abruf scheinbar aus dem Nichts taten.
Also die Aufklärung wurde über Jahrhunderte vorbereitet in kleinen Zirkeln, um dann in ein echtes Zeitalter zu münden.
Ja, es waren schon die Gelehrten haben, es gibt ein selbst in Umberto Ecos Name der Rose finden Sie lange Passagen, in denen dieser Streit zwischen Dogmatikern und argumentativ wendigen Scholastikern virtuos durchgeführt wird. Im Mittelalter war das natürlich präsent, es war nicht der Mainstream, ganz gewiss nicht, aber es war eine Unterströmung. Und besonders im, das ist zum Beispiel eine meiner Entdeckungen, wenn ich das jetzt so ungeschützt sagen darf, besonders im 17. Jahrhundert wurde mit einer Radikalität ohnegleichen, Descartes ist ja nur ein Beispiel, und er steht für viele Schulen, der Raum der persönlichen Wahrnehmung, des individuellen Blicks, der Logik, virtuos und systematisch in Stellung gebracht. Und der Gegner war immer die Kirche, die Dogmatik, letztlich ein 200 Jahre langer Kampf gegen ein etabliertes Gottesbild und damit ein Weltbild. Natürlich musste man das mit aller gebührenden Vorsicht führen, wenn man nicht auf den Scheiterhaufen der Inquisition landen wollte, was auch passiert ist. Giordano Bruno sei an dieser Stelle gedacht. Es war also mit Aufklärung darf man nur nicht verwechseln, ein steriles Bild von Logik und Rationalismus und so weiter. Aufklärung ist ja das Erwachen des persönlichen Blicks aus den Verbindungen und Fesselungen eines kollektiven Denkmodells. Und diesen Prozess gedanklich zu befördern, vorzubereiten, zu systematisieren, durchzuführen und am Ende ein autonomes, selbstverantwortliches, ist ja kein Klischee, es ist ein fast zum Klischee geworden, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das sagt sie jetzt so selbstverständlich, aber im Grunde ist es eine revolutionäre Forderung von Kant. Diesen Primat auf die Perspektiven, die Rechte und die Wahrnehmung des Individuums zu richten, das meine ich, ist in dieser Form schon wirklich genuin europäisches Produkt und nicht in jeder Kultur in gleichem Maße ausgeprägt vorzufinden.
Wie konnte sich die Aufklärung dann gegen die Religion durchsetzen?
Mit einer, das war kein Kampf, den man einfach mit, jetzt ist es gewonnen und jetzt ist es verloren, abschließend beurteilen kann. Es war ein Prozess, der immer wieder neue Stadien durchlief. Aber denken Sie an ein Stück wie Nathan den Weisen von Lessing, in dem im Grunde nachgewiesen wird, dass alle Hauptfiguren von einer falschen Identität ausgingen. Dass der Christ kein Christ, der Jude kein Jude und der Muselmann kein Muselmann ist, sondern nur glaubten es zu sein. Eure Ringe sind alle drei nicht echt, es liest sich so harmonisierend, ist aber im Grunde eine wahnsinnig interessante Denkgranate. Eure Ringe sind alle drei nicht echt, ihr lebt in Improvisorien, der echte Ring ist ging längst verloren. Dieses Stück, Sie werden noch nicht glauben, dass man dieses Stück heute ungefiltert in irgendeinem totalitären System spielen könnte. Nein, es wird schlimmstenfalls durch die Zuschreibung eines ja humanistisch geprägten Kanontextes entschärft. Aber die Schärfe der Provokation, die Lessing da in die Welt setzt, ist der Ausdruck ungefähr des Denkens um 1770, 80, als die letzten Barrieren der Zurückhaltung fielen und man in die Offensive ging. Mit dem Resultat, dass das Stück natürlich zu Lebzeiten von Lessings unspielbar war und von den Behörden und von den Kirchen aufs Schärfste verurteilt wurde. Also das ist kein Kampf mit Abschluss und Sieger und Besiegten. Es ist eine prozessuale Entwicklung, die sich über Jahrhunderte erstreckt und deren Resultat Sie vielleicht jetzt ganz gut am Beispiel der Corona-Epidemie verfolgen können, wenn man feststellt, dass sowohl die katholische Kirche wie die protestantische eine ausgesprochen zurückhaltende Rolle im B und mehr noch im Verurteilen dieser Pandemie führen. Wenn Sie die Pest, die man in diesen Tagen ja gerne zitiert, die Pest von Camus lesen, werden Sie noch, also gut 50 Jahre alt, werden Sie feststellen, dass dort noch große Straf- und Sühne- und Reue-Gottesdienste im vollbesetzten Dom gehalten werden, während der Pest. Die Menschen gegeißelt werden für ihre Verfehlungen, sich selbst geißeln, für ihre Verfehlungen, für ihre Sündhaftigkeit. Dass jetzt kein Theologe von Verantwortung mehr auch mehr nur noch wagt, Sünde und Krankheit gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen, würde ich schon sagen, ist ein später Triumph dieses langen Prozesses aufklärerischen Denkens. Wir haben die Sünde entmystifiziert, jedenfalls auf diesem Sektor.
Das machen dann nur noch die Populisten.
Ja, das machen die Populisten allenfalls. Auch denen ist, glaube ich, im Moment die Munition ein bisschen ausgegangen. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Aber man kann beobachten, dass in anderen Kulturen, ich möchte jetzt um Gottes Willen keinen eurozentrischen Blick haben, aber es ist einfach wahr, dass in Indien jetzt die Menschen sehr schnell öffentlich an den Pranger gestellt wurden, weil sie Infektion in sich trugen und das in ein gedankliches System mündete, dass das sofort mit Sünde verbunden hat, was bei uns bis sicher auch der Fall war. Aber es ist kein Zufall, dass wir jetzt, dass der Papst allein auf einem leeren Platz steht. Ist ja fast schon ein bisschen anrührend.
Diese Europa als quasi dem Westen zugehörige geografische oder Länderansammlung, das ist ja auch nicht immer so gewesen, haben Sie vorhin auch schon gesagt. Also es gab diese auch räumliche Ausdehnung oder einfach auch Verbundenheit mit anderen, auch mit dem Osten, mit Konstantinopel und Istanbul als Zentrum. Wie hat es denn, ging das vonstatten, dass diese westliche Ausrichtung jetzt so zentral ist und auch von vielen
gelesen? Ja, sie ist zentral und zugleich im Zerfall. Die letzte Sicherheitskonferenz in München hatte das Thema der Westlessness, ganz schönes Wortspiel, ins Zentrum gestellt und festgestellt, dass es mit diesen großen, selbstsicheren Suhlen in den Koordinaten des Westens nicht mehr so ganz stimmt. Denn es sind einfach ganz andere Mächte und Machtfaktoren auf dem Plan gewesen. Und das Denkbild, was jetzt in letzter Zeit immer wieder ins Spiel kommt, von chinesischer Seite, aber auch von europäischer Seite, Europa als Appendix, als Wurmfortsatz des asiatischen Kontinents zu sehen. Das ist ja nicht ganz außer Luft gegriffen, wenn man an das gigantische Konzept der neuen Seidenstraße denkt. Dann wäre Europa insgesamt nur mehr ein Anhängsel. Und der Eurozentrismus, der hat ja ohnehin längst ausgedient. Europa muss sich ja sammeln und das bisschen, was es hat an besonderer Kompetenz, in Position bringen, aber um Gottes Willen nicht mehr in Kolonisation gehen. Darüber haben wir übrigens noch gar nicht gesprochen.
Genau.
Und das muss aber auch sein, das scheint mir sehr wichtig, dass es Europa ja gelungen ist, vielleicht durch diese besonderen Herrschaftstechniken der Begriffe, mit Begriffen zu herrschen, mit Terminologie zu herrschen. Die gesamte Welt im 19. Jahrhundert, vorher auch schon, aber bis ins 19. Jahrhundert mit seinen Denkmodellen und Denkkategorien und Sprachregelungen zu füllen und zu verwandeln. Wir haben Afrika neu organisiert, wir haben bestehende, gewachsene Staaten gab es nicht, sondern Stammeslandschaften, Kenia selektiert, in neue Grenzlinien gefasst, zusammenhängendes auseinandergerissen, im Sinne dessen was, zu tun, was wir für richtig erachten. Das ist eine unglaubliche Anmaßung, die oft mit dem besten Wissen der Welt und mit den Segnungen der Kirche sich vollzog. Von daher kann man gar nicht sagen, dass es da so endgültige, um es vorher nochmal aufzunehmen, endgültige Siege oder Niederlagen gab. Wir haben, die Amerikaner haben ihr ganzes Territorium mit fremden Menschen, die importiert wurden, gefüllt und haben die indigenen Bevölkerungen nicht nur ein bisschen geschwächt, sondern im Grunde aufgelöst. Das sind unglaubliche Vorgänge. Wir haben die Welt nach unserem Modell geformt und sollten uns jetzt nicht allzu sehr wundern, wenn diese Welt, die sich weiterentwickelt hat, im Zeitalter der Globalisierung beschleunigt, jetzt auch mit uns rechnet und mit uns abrechnet. Das ist eigentlich sehr normal und logisch. Das heißt aber auch, Europa, einstmals so etwas wie ein Weltmittelpunktsgebilde, Fabrikant der großen Philosophien und Ideologien und Religionen, hat diese Rolle abgegeben. Was ist jetzt noch? Eine würdige Ruine mit viel gespeicherter Geschichte und Erinnerung und mit einem ungeheuer heterogenen Bestand an Einzelstimmen. Europa ist, denke ich, der vielstimmigste Kontinent der Welt. Und es versteht sich ja bis zu einem gewissen Grad als Kontinent. Diese Vielstimmigkeit hört sich gut an, lebt sich schwer, denn sie führt auch oft zu einer großen Verwirrung. In letzter Zeit höre ich immer das Wort vom Flickenteppich, abwertend. Europa ist ein Flickenteppich, in der Tat. Ein Flickenteppich aus 20, 30 vollständig verschiedenen kulturellen Einheiten, aber zusammengehalten durch kunstvolle Fäden. Warum ist es so schlimm, als Flickenteppich sich zu sehen? Ich finde das sogar eine sehr schöne Vorstellung, denn es entsteht ja etwas Neues draus, ein schöner Gesamtblick und nicht ein einzelner Puzzlestein. Aber der ist zusammengehalten durch Fäden und die dürfen auch nicht manchmal lose sein. Die müssen nicht immer Stahlseile sein, das können auch zarte Fäden sein. Also ich würde sehr dafür plädieren, dass Europa sich jetzt neu in den Blick nimmt, seine Qualitäten und Eigenarten verteidigt und kritisch durchleuchtet und zu seinem inneren Wertekanon besteht, und der heißt Kommunikation, Dialogizität. Dialog ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Kunst, heißt kritisches Bewusstsein, nicht als das darf man auch, sondern das gehört substanziell dazu.
Und wenn dann aus solchen Dialogen entsteht, ein neues Konstrukt entsteht mit Abschottung und Außengrenzen und auch wieder eine Negierung alles von Europa Umgebende?
Ja, also in der Phase sind wir jetzt. Sie sehen aber auch, dass das kein Status ist, den man letztlich aufrechterhalten können wird. Man lebt ja, wenn man sich 2015 nochmal in Erinnerung ruft, man lebt ja von der Hand in den Mund und passt sich jeden Moment an die Situation an. Und zwischen Mare Nostrum und völliger Abschottung liegen Welten und es ist beides nicht durchsetzbar. Es wird sich auf kurz oder lang erweisen, dass es keine Realien sind, sondern nur Wunschbilder, dass man da Sicherheiten gewähren kann. Bewegt man sich auf dem gedanklichen Niveau eines Donald Trump, der glaubt, mit einem Zaun könnte man Probleme aus der Welt schaffen. Was der Zaun liefert, ist als symbolischer Akt, so etwas wie die Vision oder die Fiktion einer Zusammengehörigkeit. Das ist das Gefährliche und Faszinierende an Zäunen und Grenzen. Das können Sie auch jetzt beobachten. Es ist ja schon eigenartig eigentlich, dass im Moment einer weltweiten Pandemie jedes Land reflexartig seine Außengrenzen hochzieht und hochfährt und einen Raum, der sich als ein kulturelles oder wirtschaftliches Ganzes verstanden hat bis vor kurzem, in Einzelbestandteile zerlegt, die nur mehr wenig miteinander zu tun haben. Man sieht also in Zeiten der Not, und das sollte man ja schon auch diskutieren, wenn man über Europa in so großen visionären Tönen redet, wenn es drauf ankommt, sind die einzelnen Nationen doch sich selbst das Wichtige und beziehen sich auf sich selbst. Und schotten sich sogar, ist jetzt keine Metapher, sondern Fakt, schotten sich gegen den anderen, gegen den Nachbarn ab. Also von daher, wenn es noch einer Lehre bedürft hätte, müsste man eigentlich ganz klar sehen, dass Europa nur weiter existieren kann, wenn es sich als ein Verbund betrachtet von Einzelbestandteilen, die durch eine künstliche Philosophie zusammengehalten werden. Wenn selbst die Bundeskanzlerin, also unsere Prosaikerin Angela Merkel, jetzt spricht von zerbrechlichen Situationen. Also ich fand es sehr schön, dass sie dieses Wort der Zerbrechlichkeit verwendet. Es hat sich auf den gegenwärtigen Status des Kampfes gegen Corona bezogen, aber das kann man auch erweitern und ausdehnen ins Grundsätzliche. Auch Europa ist solch eine höchst zerbrechliche Konfiguration aus Möglichkeiten, aber immerhin aus Möglichkeiten. Europa wird so lange leben, solange es sich geistig, intellektuell, mental, emotional bewegt, in Diskussionen befindet, sich auch widerspricht, nach vorne prescht, Rückzieher macht, aber nie mehr den dummen, den törichten Gedanken einer Vereinigter Staaten von Europa auch nur ansatzweise zu denken wagt. Das hat mit Europa nichts zu tun. Es gab nie Vereinigte Staaten von Europa. Nie, nie. Und es wird sie nie geben, weil Vereinigte Staatengründungen kann man nur auf einer Terra Incognita, auf einem Neuland, auf leerer Fläche praktizieren, aber nicht, wenn unter jedem Stein Jahrtausende von Erinnerungen, von Märtyrern, von Helden, von Recht, von Unrecht kleben und bis jetzt erhalten bleiben. Wir wundern uns immer, dass die Leute sich noch immer an Vorgängen orientieren, die Jahrhunderte zurückliegen. Aber das sind eben Teile der kollektiven Identität. Und deshalb steht es uns nicht an, über den Konflikte im Balkan oder Konflikte in Spanien als hochmütig argumentieren und zu sagen, ja, das sind doch Geschichten von gestern. Geschichten von gestern sind nicht vergangen. Es ist eine unglaubliche lange Halbwertszeit der Erinnerung. Und wir sind doch sonst immer so erpicht auf Erinnerungen und Memorien. Manchmal errichten wir sogar Denkmäler. Und wenn sie da sind, müssen wir sie auch einfach als vorhanden akzeptieren und danach unsere Regularien richten, aber nicht umgekehrt.
Das ist doch eine schöne Perspektive, die Sie da auch aufzeigen. Wie realistisch ist die angesichts auch dieser Krise und angesichts der ja immer wichtigeren Bedeutung oder dass die Wirtschaft diese Fäden, die alles zusammenhält, ja, darstellt und die Kultur?
Ja, also ich gehöre jetzt nicht unbedingt zu den Optimisten, die glauben, es werden bessere Menschen am Ende dieser Pandemie stehen, wie das ja jetzt manchmal beschworen wird, die Welt wird eine völlig andere sein. Die Welt wird sicherlich keine völlig andere sein, sondern man wird vieles nachholen wollen. Aber es könnte ja doch sein, dass zumindest so etwas wie die rabiate, undurchdachteste Form der Globalisierung neu in Szene gesetzt wird. Ich möchte mich da vorsichtig ausdrücken, dass man darüber nachdenkt, dass man überlegt, ist es notwendig, Produkte, die man im eigenen Territorium mühelos herstellen kann, in fernsten Ländern nur wegen der billigen Löhne, nur auf der Basis ökonomischer Entwicklungen produzieren zu lassen. Wenn es mit solchen einfachen Überlegungen beginnt, könnte es sich fortsetzen in einer Denkfigur, die vielleicht dahin kommt, wenn wir einen guten Tag haben, sich zu überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, die Welt als Deal zu betrachten. Wir sind ja noch immer in einer Phase, wo das tagtäglich uns an Nachrichten erreicht. Die Welt als Deal ist für das Verhalten der Menschen auf der Basis eines Deals ist für meine Sicht ein völlig falscher und in die Irre führender Weg, weil er inadäquat zur Realität ist. Hinter jedem Deal stehen Menschen, stehen Psychologien, stehen Erfahrungen, stehen verletzte Gefühle oder bediente Gefühle, was genauso schlimm ist, stehen also Szenarien mit Untergrund, mit Hintergrund, Geschichten. Der Deal, der mag manchmal eine schöne Sache sein im pragmatischen Umgang miteinander, aber das ist keine Lebensform, für die Europa stehen kann. Wenn Europa des Namens würdig bleiben will oder sich der Mission Europa würdig erweisen will, sollte es unbedingt sich davon so weit wie möglich lösen, nicht vollständig, aber so weit wie möglich und seinen eigenen Weg gehen. Sonst wird es, wenn es die Konkurrenz mit den anderen großen Herrschaftssystemen aufnimmt, und das sind jetzt Länder, gerade wie China und die USA und vielleicht noch einige andere im Sprung stehende totalitäre Systeme, wenn es den Konkurrenzkampf damit aufnehmen will, würde es unterliegen. Es muss seinen eigenen Weg, seine eigene Stimme, seine eigene Geschwindigkeit, auch seine eigene Vielstimmigkeit. Es muss zu sich selbst stehen, wenn man so sagen will. Insofern, um Ihre Frage zu beantworten, es wäre der realistische Weg. Es wäre nicht der utopische, sondern der realistische Weg, sich auf seine eigenen Möglichkeiten, aber auch Grenzen zu beziehen und den gedanklichen, geistigen und emotionalen Raum neu abzustecken.
Wir werden es weiter beobachten und dann gibt es vielleicht nochmal ein extra Kapitel für die nächste Auflage.
Okay.
Zu diesem Thema.
Nichts dagegen. Also es war mir, ach so, wir sind ja schon
wir in sind,
der Zeit, sehe ich gerade.
Ja.
War mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen und hoffentlich hat es nicht alle gelangweilt.
Ja, ich fand es sehr interessant. Vielen Dank, Herr Wertheimer, dass aus das Buch Europa, eine Geschichte seiner Kulturen, kann man ja demnächst auch wieder richtig im Buchhandel sogar erwerben.
Ja.
Das rausgehen.
Könnte man jetzt tatsächlich tun. Und das wäre auch die große Hoffnung, denn ich muss Ihnen ganz ehrlich zum Abschluss noch sagen, es war natürlich schon sehr, sehr traurig, dass der Erscheinungstag mehr oder weniger mit dem Shutdown zusammenfiel. Und seitdem der Buchhandel weggebrochen ist, der Verlag dicht gemacht hat und dieses Buch am Rande einer Totgeburt laboriert. Ich will es nicht dramatisieren, aber es ist natürlich schlimm, wenn das alles wegfällt. Einzelne Gespräche, wie jetzt mit Ihnen bleiben, vielleicht rettet uns das, aber ansonsten ist es das Gefühl, wie man, wenn man in einen Swimmingpool springt und feststellt, es ist kein Wasser drin.
Toi, toi, toi. Ich wünsche Ihnen, dass es jetzt wieder auch damit mit dem Buch aufwärts geht.
Danke.
Vielen Dank, okay. Herr Wertheimer.
Ciao.